Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in dem bereits aufgeschlagenen Kapitel nun einige Verse weitergehen und ab Vers 67 in den wunderschönen Verse zunächst lesen, den Lobpreis des Zacharias, der das, was wir eben gehört haben als Ankündigung, jetzt reflektiert. Lukas Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 67. Und sein Vater, also Johannes Vater, Zacharias, wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils aus dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, was ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, ich möchte in diesen Text zunächst etwas leichter einsteigen und dann heute den Schwerpunkt tatsächlich auf die Verse 78 und 79 in unserer Passage legen. Sicher keine leichte Auswahl hier, denn wir sind in einen sehr intensiven Text eingestiegen. Aber dennoch wird das dann nachher der Höhepunkt und der Schwerpunkt der Predigt sein. Aber lasst uns zunächst einmal in unser Umfeld, in unsere Zeit, in unsere Adventszeit, die kommende Weihnachtszeit, kurz schauen. Und ich möchte einen Aufhänger davon benutzen, um in unseren Text reinzukommen. Denn es gibt ja nun viele gute Geschenke, die man lieben Menschen machen kann. Nicht nur zu Weihnachten, sondern grundsätzlich. Und lasst uns einmal kurz darüber nachdenken. In unserem ganzen Jahr, in unserem Leben, schenken wir sicher vielen Menschen viele Dinge. Und falls einem die Ideen ausgehen, was man so schenken kann, dann gibt es ja sogar noch tolle Hilfen. Es gibt mittlerweile Geschenkeberater oder es gibt auch diese hübschen, bunten Prospekte, in denen man sich motivieren lassen kann, oder allseits beliebte Gutscheine. Und vielleicht für die ganz Unkreativen kann man auch Bargeld verschenken. Dann könnt ihr darüber jetzt kritisieren oder was auch immer, aber letzten Endes ist dieses Schenken ja durchaus was ganz und gar Positives. Letzten Endes will jeder, der einem anderen etwas schenkt, dem Beschenkten etwas Gutes tun. Vergessen wir einfach mal die formal veranlassten Pflichtgeschenke, die man so machen muss. Ich meine so diese wirklichen von Herzen. Eigentlich will da ja jeder, dass der Beschenkte etwas Gutes hat, dass es ihm nachher besser geht als vorher. Heute natürlich leben wir in der Welt des Überflusses und haben ein bisschen vielleicht den Bezug dazu verloren, aber wir können uns vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die Geschenke brauchen, die richtig lebensnotwendig sind. So die Socken früher, wenn man gar keine mehr hat. Oder den Schal oder was auch immer. Oder die Winterjacke, damit man wirklich durch den Winter kommt. Und dann soll der Beschenkte ja auch am Ende tatsächlich etwas davon haben. Und es ist auch kein Geheimnis, und ich will es auch nicht überdramatisieren, dass Gott selbst auch den Menschen Geschenke macht. Dass es auch in dem Wesen Gottes liegt, uns etwas zu schenken. Gucken wir nur aus dem Fenster, schauen wir uns die Schöpfung an. Wie viel darin ist einfach Geschenk, Freude an uns? Wie viel davon ist lebenserhaltend in dieser Schöpfung? Wie viel ist wirklich direkt auf den Menschen ausgelegt, der seinen Nutzen, der seinen Vorteil und seine Freude daran haben soll? Und wir könnten so viele andere Dinge noch über Generationen von Menschen aufzählen, in denen Gott immer wieder den Menschen etwas gegeben hat, was sie entweder gebraucht haben, um zu überleben oder um ihr Überleben in irgendeiner Weise besser, angenehmer zu machen. Als aber Jesus geboren wurde, da hat Gott in einer ganz anderen Weise ein Geschenk gemacht. Ist diese Formulierung eingefallen, er hat sozusagen einen Pflock in die Weltgeschichte gehauen. Hat die Uhrzeit angehalten und wir vergessen es manchmal. Wir zählen ja selbst die Jahre, unsere Jahreszahl heute, beginnend eben ab der Geburt Christi. Aber da ist tatsächlich ein Geschenk an die Menschen gemacht worden, das sicher und ohne Dramatik das größte Geschenk war, das je in der Menschheitsgeschichte gemacht wurden. Die Menschen selbst, die Beschenkten, haben aber eine komische Art, mit Geschenken umzugehen. Manchmal verlaufen die Dinge auch etwas merkwürdig und man wundert sich. In Israel gab es damals, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade begeben haben, zwei Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen keine Kinder haben konnten. Aber dennoch bekamen sie von Gott Kinder. Ihr wisst, wen ich meine. Die eine war Maria, und die junge Verlobte, die Jungfrau war und deshalb kein Kind bekommen konnte. Aber sie bekamen trotzdem eins. Und da war da Elisabeth, eine unfruchtbare Frau, alt, genau das Gegenstück, die auch kein Kind bekommen konnte. Aber eben aus biologischen Gründen, würden wir sagen, weil sie eben unfruchtbar war, weil sie alt war. Dann lesen wir auch noch in dieser Passage, dass die beiden miteinander verwandt waren. Und in Lukas 1 erfahren wir von diesen Geschichten der beiden Frauen, also diese Parallelhandlungen, die ich uns schon in der ersten Lesung erwähnt habe, also zwei davon, die beziehen sich tatsächlich auf diese Frauen, die Kinder bekommen. Und beim Lesen stellt man auch schnell fest, dass der Stil, in dem die Geschichten hier in Lukas 1 erzählt werden, anders ist als an vielen anderen Stellen. Dass es sich auch ein Stück leichter liest als vielleicht die paulinischen Briefe oder manche komplizierte, sehr komprimierte Handlung. Wir erfahren auch das ein oder andere Detail. Nicht so viel wie bei den Gebrüdern Grimm oder in anderen Geschichten oder Romanen, aber der Stil ist doch etwas anders, etwas poetischer, fast romantisch manchmal, aber das ist vielleicht unsere Wahrnehmung auch heute, was vielleicht auch gar nicht so romantisch gemeint war, aber was eben durch diese Details veranlasst ist, die wir beim Lesen des Neuen Testamentes vielleicht gar nicht so erwarten. Also ein Beispiel zum Beispiel ist, dass die Elisabeth und die Maria sich treffen. Dann wird beschrieben, dass das Kind im Bauch hüpfte. Das hat schon was. Es liest sich einfach wie eine Geschichte, hat sicher eine tiefe theologische Bedeutung, aber es liest sich für uns leichter als manches Wort, das wir vielleicht gar nicht mehr kennen in einem schwierigen griechischen Satz, der nie zu enden scheint. Aber an diesem Punkt ist es auch wieder total typisch für das Neue Testament und auch sicher typisch für Lukas. Wir haben einerseits eine große Dichte dieser Handlung, aber andererseits auch durchaus Raum für den einen oder anderen Nebenaspekt. Und so möchte ich jetzt gerne mit dieser kleinen Einleitung auch in diesen Text einsteigen und noch etwas mehr mich mit Zacharias und Elisabeth beschäftigen. Wir wissen, dass die beiden, Zacharias und Elisabeth, aus dem Stamm Levi stammen. Das steht nicht so ausdrücklich in unserem Text, aber wir wissen es trotzdem, denn abgeleitet von dem, was wir wissen, nämlich dass sie aus dem Stamm Aaron stammen und dass sie dort der Abteilung des Abia entstammen, also das ist die Priesterordnung, die wir im ersten Buch Chronike Kapitel 24 lesen könnten, mit ein bisschen Zeit. Dort wird das eingeordnet, eingeteilt, wie der Priesterdienst zu halten wird. Da wurde das losgeworfen und das achte Los, das entfiel hier auf die Abteilung des Abia. Und in dieser Abteilung ist auch der Zacharias zu finden. Und aus dieser Abteilung wurde dann jemand für den Dienst im Tempel bestimmt. Und das hat diesmal den Zacharias getroffen. Also er hatte Priesterdienst und er musste räuchern. Offensichtlich war Zacharias ein frommer Mann. Wir lesen das auch, wir hören das auch, wird als rechtschaffen bezeichnet und er hat auch diesen Dienst angenommen und ausgeführt. Elisabeth selbst war auch aus dem Stamm Aaron, das ist gut. Die beiden hatten eine sehr ordentliche Verbindung. Das gehörte sich so, beide aus dem Stamm Levi. Also eigentlich eine Idealvoraussetzung für eine kleine Familie, auch eine Idealvoraussetzung für Kinder. Und dann lesen wir noch etwas Spannendes, nämlich dass Elisabeth mit Maria verwandt war. Und ich möchte jetzt aus der Predigt keine Rätselstunde machen, aber man könnte an der Stelle ja fragen, wie das geht. Das Wort, was wir hier lesen, ist sehr interessant. Wenn man eine englische Übersetzung liest, dann liest man auch manchmal das Wort, was hier für verwandt verwendet wird, dass sie ein Cousin war. Jetzt fragen wir uns, wie geht das? Cousine Maria, die aber nicht aus dem Stamm Levi war. Ja, Jesus selbst stammt aus dem Stamm Juda und aus der Linie Davids. Wie kommen die beiden jetzt zusammen mit ihren Familien? Aber das ist das Rätsel als Hausaufgabe für zu Hause. Nein, nein. Man kann es relativ einfach auflösen, dadurch, dass dieses Wort verwandt wirklich nicht so eng Cousin, Cousine oder dieses nahe Verhältnis bezeichnet, sondern durchaus weiter gespannt ist und auch für sehr verwinkelte Verwandtschaftsgrade verwendet wird. Also man muss da ein bisschen Sprachanalyse machen, da kommt man relativ schnell drauf, dass es gar nicht so schwierig ist. Wenn man aber genau hinliest, dann kann man dann durchaus mal stochen an dieser Stelle, wenn wir schon so genau hier die Familien analysieren. Zacharias, wenn wir ihn nochmal weiter betrachten, hatte aber einen kleinen Makel. Und dieser Makel wird uns offenbart, als ihm dieser Engel erscheint. Ihm fehlte in Bezug auf den Glauben oder in seinem persönlichen Glauben etwas sehr Wichtiges. Er glaubte nicht daran, dass Gott in sein persönliches Leben hineinhandelt. Er hatte einen sehr guten äußeren formalen Glauben. Er lebte formal korrekt, nahm die Aufgaben an, nahm auch seinen Priesterdienst an, betete auch für sein Kind. Aber ihm fehlte es, dass er glauben konnte, dass Gott persönlich in sein Leben hineinwirkt. Und dafür bekommt er eine Lektion. Aber das ist ein ganz, ganz typisches Verhalten, was wir sehr oft finden. Wir treffen auch genau diese Menschen, vielleicht sind wir selbst einer davon, dass wir die Fähigkeit entwickelt haben, äußerlich korrekt zu leben, vielleicht auch technisch äußerlich korrekt alles da ist, was man so braucht, aber dass in uns drin diese Fähigkeit des persönlichen Glaubens unterentwickelt ist, entweder Kleinglaube oder gar nicht da ist. Vielleicht stehen wir sogar vor der Frage überhaupt, dass wir Glauben verstehen, erkennen, gedankenmäßig erfassen können, aber dass dieser persönliche Glaube für uns nicht da ist. Und das ist auch das typische Trennungszeichen oder eines der typischen Trennungszeichen, das viele Menschen von Gott trennt. Dass sie tatsächlich nicht glauben können, dass sie einen persönlichen Retter brauchen. Den Retter haben wir noch nicht erklärt, aber dass es ein persönlicher Retter sein muss. Jemand, der dich rettet. Und das zu glauben, war auch dem Zacharias schwer möglich. Und dafür wurde er von Gott bestraft. Einfach so, knallhart, ohne große Verhandlungen, ohne viel Argumentieren. Einmal kurz hat er erklärt, warum er Probleme hat zu glauben. Und daraufhin wurde er sofort bestraft. Nicht sehr dramatisch, aber doch deutlich sichtbar für alle. Und dennoch, und jetzt kommen wir zu dem guten Teil, erreichte Zacharias das Evangelium und er begann zu glauben. Und jetzt würde ich ein bisschen mehr anhand oder an dem Text selbst entlang hangeln. Beachten wir bitte einige Sachen in unserer Passage. Beachten wir einmal dieses Wort in Vers 67, ich lese ihn gerade nochmal, und sein Vater Zacharias, also Johannes Vater, der Zacharias, wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach. Ein hochspannender Vers eigentlich, der ganz undramatisch daherkommt, ja. Wir lesen, dass Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Welch eine hohe, hohe Auszeichnung in dieser Zeit. Nicht alle Menschen waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Heilige Geist in dieser Zeit hat sich bewusste Menschen genommen, hat sie erfüllt und ganz, ganz zentrale, wichtige Aussagen, Evangeliumswahrheiten durch diese Menschen vermittelt. Und dann weissagte er. Nur mal so als Nebenverweis, es ist interessant und es ist gut, dass das, was er hier sagt, als Weissagen bezeichnet wird. Sozusagen die Predigt des Neuen Testamentes. Eine Begabung, die Gott gibt durch den Heiligen Geist. Etwas, was wir heute auch finden. Finden auch Prediger, die begabt sind vom Heiligen Geist, um das Evangelium, um Christus zu verkündigen. Interessant ist es dann, wenn wir weiterlesen, was er auch in Bezug auf Christus uns vermittelt. Wir kennen auch sofort in dieser Passage, denn Zacharias nach diesem Einleitungssatz, also wenn wir das lesen, kommen wir sofort in die Dichte des Textes hinein. Und es heißt tatsächlich hier in Vers 68 sofort, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Es geht tatsächlich Gott und sein Heiliger Geist zu den Menschen kommt um Erlösung. Und hier wird sofort dieses Thema aufgegriffen. Und es geht ihm um sein Volk. Also angesprochen hier ist zunächst erstmal sein Volk. Wer ist damit gemeint? Das Volk Israel. Wir können den Bogen klein spannen an dieser Stelle. Christus kommt auch in sein Volk. Israel selbst ist sein erstes Adressat. Das erklärt auch, warum im Nachgang im Neuen Testament immer wieder deutlich klar gemacht werden muss, dass das Heil auch zu den Heiden kommt. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir können es auch nicht für selbstverständlich nehmen, dass das Heil zu den Heiden kommt und die armen Juden, die jetzt noch da rumrennen, die müssen sich mit diesem Thema irgendwie auch beschäftigen. Nein, es ist andersrum. Es ist sehr mühsam für den Heiligen Geist durch das Neue Testament sowohl den Juden klarzumachen, als auch den Heiden klarzumachen, wie die Dinge zusammengehören. Es werden viele, viele Verse auf dieses Thema verwendet. Und es ist auch sicher ein Bereich, der zu einiger Verwirrung führt. Denn viele Erklärungen, die sehr stark generalistisch gesehen werden, behandeln eigentlich dieses Thema. Zu wem kommt da Christus eigentlich? Wer ist denn im Mittelpunkt dieser Erlösung? Und das heißt, und darum geht es Gott tatsächlich zentral um die Erlösung, um sein Volk. Natürlich wissen wir heute, um das an der Stelle einmal abzurunden, dass natürlich sein Volk zusammengesetzt ist, dass die Gemeinde zusammengesetzt ist aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Und dann werden wir wieder konfrontiert mit einer neuen Aussage, dass Gott selbst ein Horn des Heils aufgerichtet hat. Auch eine komische Formulierung, vielleicht seid ihr sehr vertraut damit, mit dem Horn, was das hier heißen soll. Man könnte es auch anders übersetzen, vielleicht mit der Macht des Heils, wenn man diese Bedeutung des Horns richtig versteht und das hier in diese Übersetzung hineingibt. Er hat aufgerichtet die Macht seines Heils oder die Macht des Heils. Das Horn steht hier symbolisch für Macht. Ja? Also das, was in Christus aufgerichtet ist, ist dieses Horn, die sozusagen einmal das äußerliche Zeichen, dass es sich um ein starkes Tier handelt, von dem kann man sehr leicht ableiten, andererseits aber auch eine wirkliche, echte Waffe, mit der man diese Macht ausüben kann. Dann möchte ich nochmal unser Augenmerk auf den Vers 71 kurz lenken, in dem es heißt, dass es um Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, geht. Das ist so ein Vers, wenn man mal das kurz ausblendet, was ich vorher gesagt habe oder was man grundsätzlich so denken könnte, dann könnte im ersten Moment auch verwirren, denn er könnte so ein bisschen den Anklang haben, dass es sich um einen weltlichen Herrscher handelt. Ja? Aus der Hand der Feinde gerettet zu werden, aus derjenigen, die man hasst. Ja? Stellen wir uns die Situation Israels vor in Rom, die Römer waren die Feinde. Man findet immer irgendeinen Feind in seinem Umfeld. Man wird immer gehasst. Also man könnte sehr hier die weltliche Dimension aufbauen. Der Text gibt es überhaupt nicht her. Nachher ist ganz klar, dass es um Heil und Erlösung geht, dass es um eine geistliche Dimension geht. Aber vielleicht kann man verstehen, dass nachher auch immer noch die Juden diesen weltlichen Herrscher suchten. Dass es sehr gut in ihr Denkschema passte. Und dass sie sehr gut auch diese Sätze so verstehen konnten, da kommt doch einer, der uns von unseren Feinden befreit. Könnte ja ein weltlicher Herrscher sein. Ist nicht hier gemeint, aber liegt sicher drin, in dem, wie man das isoliert betrachten kann. Noch ein anderer Aspekt, der in diesem Text auch hoch beachtlich ist. Vers 72, sofort mit dieser Aussage, in der es heißt, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Barmherzigkeit erweisen an unseren Vätern. Ja? Gott hat ein Horn aufgerichtet, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern. Wie sollen wir denn so etwas verstehen, wenn ein Text uns an dieser Stelle nahe bringt, dass durch Christus vergangene Generationen, also die Väter, gerettet werden? Das ist gar nicht so ohne. Da kommt einer und sagt, dass durch diesen Retter, durch dieses Horn des Heils, jemand aufgerichtet wird, der eben auch diese Generationen in der Vergangenheit rettet. Irgendeine Antwort braucht man darauf. Was ist mit diesen Menschen, die über Generationen lebten? Was ist mit dem Volk Israel? Hier bekommen wir die Antwort, dass auch die, die vorher gelebt haben, in Christus gerettet werden. Da ist keine Rettung außerhalb von Christus. Alles aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft, lesen wir auch hier, wird sich in Christus vereinen. Also der, von dem der Johannes verkündigen wird. Von dem ist hier die Rede. Es ist sehr, sehr interessant aufgebaut. Und zwar genau in der Aussage, wie wir es eigentlich erwarten, dass Gott selbst an seinen heiligen Bund denkt. Gott selbst denkt nicht an die Taten der Väter oder an irgendetwas, was ihm sonst einfallen könnte, sondern um seinen Bund, um seine Worte einzuhalten. Den Eid an die Versprechen, die er gegeben hat, die er abgelegt hat, den Vorvätern, hier ist Abraham erwähnt, damit wir erlöst werden. Und dann in Vers 74 und 75 passiert etwas, was wir in all diesen Lobpreisungen, die wir lesen, in dieser Zeit auch sehen. dann kommt auf einmal die Zukunftsperspektive an dieser Stelle dazu. Also, dass wir erlöst werden aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Also es geht um ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben. Ein Leben, das Gottesdienst ist, das vernünftig ist und das Gott dient. Paulus wird es nachher aufgreifen, im Römerbrief wird er sich mit dem Thema Kapitel 12, 13 damit beschäftigen. Das kennen wir in dieser konzentrierten Formulierung. Aber genau das ist hier auch gemeint, dass unser Leben Gottesdienst ist, dass wir ihm ohne Furcht dienen, in der rechten Art und Weise, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit. Das ist das heilige Leben, das uns hier angekündigt ist. Und damit erkennen wir in Zacharias an dieser Stelle eigentlich in der gleichen Art und Weise wie sein Sohn Johannes nachher auch einen Prediger des Evangeliums Jesu. Und er fasst eigentlich auch das Werk von seinem Sohn Johannes ganz gut zusammen in diesen Versen. Es ist nicht so eine lange Passage, aber er erweist sich als sehr guter Konzentrierer oder wie nennt man das, Zusammenfasser, Essayist oder wie auch immer. Er weiß genau, auf was es ankommt, geführt im Heiligen Geist, bringt er die Dinge sehr schön hier auf den Punkt. Also was macht eine gute Verkündigung aus? Ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle, wenn wir uns mit dem großen Verkündiger Johannes, dem Täufer, beschäftigen, uns auch mal klarzumachen, was macht eigentlich diese Verkündigung aus? Und wenn wir dann die Verse weiterlesen, kriegen wir einige gute Anhaltspunkte. Und ich hatte ja schon angedeutet, dann ganz besonders wollen wir bei den Versen 78 und 79 am Ende dieser Passage nochmal innehalten. Aber erstmal, was macht hier diesen Verkündiger aus? Vers 76 offenbart uns eine kleine, aber sehr, sehr wichtige Wahrheit. Und du Kindlein, du Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Im ersten Teil des Verses lesen wir die wichtigste Beziehung, die ein Prediger hat, und erkennen sie. Der Prediger hier, der Prophet, wird ein Prophet des Höchsten genannt werden. Das ist das wichtigste Erkennungszeichen, was jeder Prediger haben sollte. Jeder, der heute das Evangelium verkündet, sollte auch besser ein Verkündiger des Höchsten sein. Ein Kind Gottes, einer, der von dem redet, der über allem in dieser Verkündigung steht, der völlig unter dem steht, was er verkündet. Der Mensch selbst gerät aus dem Mittelpunkt. Und die Nachricht, die Wahrheit, die Weisheit kommt in den Mittelpunkt. Das heißt es, unter dem Wort Gottes zu stehen. So ist Johannes auch ein Prophet des Höchsten. Natürlich ist hier schon ein bisschen ein Anklang auch auf Elia, dass er ein Prophet des Höchsten genannt wird, der angekündigte Elia. Das ist aber vielleicht nur ein Anklang an dieser Stelle. Mir geht es jetzt darum, dass tatsächlich in der Predigt der Prediger zunächst in der Verantwortung vor Gott steht. Und dann lesen wir im Vers 76 im zweiten Teil etwas, das hier natürlich speziell auf Johannes gilt, aber das, glaube ich, auch für jeden Prediger anwendbar ist. Denn du, also Johannes, wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Also Johannes selbst war ja derjenige, der verkündet hat, dass da der Christus kommt. Das ist natürlich in der heutigen Verkündigung nicht typisch, aber wenn wir genau hinschauen, irgendwie doch typisch. Jeder Mensch, der einmal erlebt hat, dass durch Predigen, durch die Verkündigung des Evangeliums ein Mensch zum Glauben kommt, der weiß auch, dass damit tatsächlich der Weg zur Erkenntnis von Christus bereitet wird. Dass tatsächlich jede Verkündigung ein Stück Vorbereitung ist auf den Christus. Hinführung oder Hineinführung in das was Christus auch in unserem Leben macht. Und das ist dieser wichtige Aspekt der Predigt, der eine gute Predigt ausmacht. Jede Predigt wird den Menschen auch auf das Wirken Gottes vorbereiten. Das ist auch was, ist ein, finde ich, auch ein interessanter Aspekt, weil wir ja letzten Endes alle, wenn wir über das Evangelium reden, mit anderen Menschen am Arbeitsplatz, in der Schule, mit irgendjemandem, der das Evangelium nicht kennt, manchmal einer Verführung verfallen können, nämlich dass wir etwas tun, dass wir etwas wirken. Aber es ist es nicht. Es ist das Wort Gottes, es ist der Heilige Geist, es ist Christus selbst, der in diesen Menschen wirkt. Es liegt gar nicht so viel an uns. Es kann uns Scheu nehmen, es kann uns Mut geben, es kann uns auch Freiheit einfach geben, man kann diesen ganzen Druck und diese Last einfach wegnehmen. Ja? Mir ist an dieser Stelle was eingefallen und zähle ja manchmal was Persönliches, nicht immer, aber ich hatte vor einiger Zeit mir selbst mal Gedanken darüber gemacht, in meinem Bibelstudium und in der Vorbereitung der Predigt, wie man als Sünder überhaupt predigen kann. Und irgendwann kommt man ja an so einen Punkt, das wird manchmal wichtiger und manchmal nicht so wichtig. Und manchmal sieht man dann sehr, sehr viel auf sich selbst und sehr, sehr viel, man konfrontiert sich auch mit sich selbst und man profitiert in jeder Predigt auch ungemein selbst an dem, was man tut. Aber es ist nicht immer positiv. Es führt auch oft eben an Dinge, wo man in sich selbst eben Dinge erkennt, die überhaupt nicht positiv sind und mit denen man sich auch nicht konfrontieren will. Und trotzdem hat man in jeder Predigt völlige Freiheit, weil der Prediger in seiner Persönlichkeit keine Bedeutung hat, wenn er das Evangelium verkündigt, wenn er sich selbst verkündigt. Also wenn diese Geschichte wichtiger ist als das Evangelium, dann ist sie falsch angebracht und überbetont. Ganz bestimmt. Aber gemeint ist damit wirklich, dass es darum geht, das Wirken Gottes vorzubereiten und nicht aus eigener Kraft. Johannes ist ein gutes Beispiel, man kann sehr viel sehen an ihm. Er führt ein absolutes Extremleben. Wir würden ihn heute als Freak bezeichnen, ja, in der Wüste zu leben, komische Sachen zu essen, sich von der Gesellschaft zu distanzieren, Soziopath, ja, merkwürdige Verhaltensstörungen. Einer der wichtigsten Prediger, tausend Dinge, mit denen wir ihn konfrontieren könnten. Genau das war die Voraussetzung dafür, dass er immer eines im Blick hatte. Und das war das Höchste und das Wichtigste deines Lebens, den kommenden Erlöser zu verkündigen. Und er hat wirklich praktisch betont, was kondensiert wir in der Predigt auch sehen. Das ganze Leben war eben ausgerichtet auf diese Verkündigung. Und nochmal zurück darauf, gerade wenn wir selbst, wenn wir im Straßeneinsatz vielleicht rausgehen, vielleicht gibt es Leute, die heute hier sagen, ich kann das nicht. Stimmt, keiner kann das per se, aber jeder kann das machen, denn in dem, was wir dort tun, indem wir das Wort weitergeben, gibt es keine Mindestvoraussetzung, außer dass man das Evangelium erklären sollte. Und selbst das ist kein Rhetorikkurs. Selbst das ist nur die Vorbereitung des Wirkens des Heiligen Geistes. Es gibt auch keine Angst vor Misserfolg, wie im Job. Wenn da was nicht gelingt, ist auch nicht schlimm. Denn darum geht es nicht. Es geht nicht um Erfolg oder um irgendwelche tollen Visionen, die man sich erfüllt, sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag ausführen. So wie Johannes auch. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und ich springe jetzt erst nochmal in den Vers 79, um dann um den Vers 77 zurückzukommen. Eine der Kernbotschaften der Verkündigung ist natürlich auch ich sag mal, die Audienz oder das Publikum, an die wir etwas verkündigen. In Vers 79 gibt es eine interessante Aussage, dass Christus hineinscheint zu denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das ist mal eine klare Ansage, oder? Im echten Leben, ja, also in dem Leben, das wir leben, da draußen, da gibt es doch gar keinen, der glaubt, dass er im finsteren Todesschatten sitzt. Es ist ja nicht so, dass wir im Land der Depressiven leben, wenn wir jetzt hier rausgehen und alle laufen durch Gießen heute und sagen, oh, hier ist das Land der finsteren Todesschatten, alles ist dramatisch und traurig. Es ist ja nicht so. Es ist ja nicht das, was uns begegnet. Es ist auch nicht, dass wir das, was wir um uns herum sehen, was wir erkennen können. Das ist auch nicht gemeint. Gemeint ist nicht, dass alle Menschen erkennen, dass sie in diesem Todesschatten sitzen, sondern gemeint ist, dass es tatsächlich so ist. Und das muss offenbart werden. Und das weist uns darauf hin, dass diese Offenbarung der Erkenntnis durch das Gesetz Gottes geoffenbart werden muss. Durch das Gesetz, die Konfrontation damit, das Lesen, die Beschäftigung damit. Erst dadurch wird dem Menschen klar, dass er in seinem Elend sitzt, in seiner Not, in seinem Todesschatten. Und bedenken wir bitte, dass gerade zu der Zeit vor der Geburt Christi oder während oder in der Betrachtung dessen diese Bedeutung Schatten und Licht ganz, ganz zentral sind. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Dann gibt es noch einen Aspekt, um zurückzugehen in den Vers 77. Nach dieser Situation, nach der Erkenntnis, der Verkündigung, das ist natürlich noch nicht das ist das volle Wirken oder das ist nicht die volle Situation. Wenn wir in dieser Frust, in diesem Frust leben, in dieser Finsternis, naja, das ist nur das halbe Evangelium. Wir wissen es alle, da kommt noch dieser Teil des Heils, der Vergebung, der Erlösung. Und das ist das, wovon wir hier wieder in Vers 77 lesen. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, dass ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Jetzt schließt sich dieser Kreis. Jetzt haben wir ein rundes Evangelium an dieser Stelle, dass tatsächlich die Erkenntnis des Heils durch die Vergebung der Sünden geschieht. Dass es darum geht. Dieses finstere Todestal, das sind diese Sünden, die uns binden. Und dass es wirklich um Vergebung dieser Sünden geht in der Verkündigung. Und dass auch jeder hier aus diesem Raum gehen sollte heute und wissen sollte, dass Christus seine Sünden vergeben hat. Das ist das Zentrum der Verkündigung. Und wenn wir noch einen kleinen Aspekt uns genehmigen, vielleicht in Vers 78, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, naja, nicht wegen uns, nicht wegen unserer Werke, nicht wegen irgendwelcher Dinge, die wir getan haben, sondern allein aus unverdienter Gnade hat Gott uns gerettet. Wegen seiner Barmherzigkeit, wegen seiner herzlichen Barmherzigkeit, wegen seiner liebevollen, persönlichen Barmherzigkeit. Deshalb sind wir gerettet. Nicht, weil wir in irgendeiner Weise etwas dazu beitragen. Viele wichtige Aspekte für gute Verkündigung, am Zentrum des Evangeliums. Und jetzt möchte ich noch in zwei Aussagen in diese Verse am Ende einsteigen. Also einmal in diesen Vers 78. Die herzliche Barmherzigkeit haben wir eben schon berührt. Aber dann gibt es noch eine Formulierung und ich bin mir nicht sicher, ob alle Theologiestudenten wirklich wissen, was mit diesem Aufgang aus der Höhe gemeint ist. Ich hoffe doch sehr. Wie sollen es dann die anderen verstehen? Wenn es nur einen gibt, der im Ansatz nicht weiß, was ist eigentlich gemeint mit dieser komischen Aussage, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe. Komische Formulierung, oder? Der Aufgang aus der Höhe. Ist auch vielleicht eine komische Übersetzung, auch das ist möglich. Und das ist ein sehr interessantes Thema auch in der Vorbereitung gewesen, einmal auf diese Formulierung einzugehen. Und vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Ich habe über diese Passage eine Predigt von Kohlbrügge gelesen. Nur mal so zur Information. Der hat 50 Stellen dazu zitiert, zu dieser Aussage. Ich war fasziniert, wie tief man sowas durchdringen kann für eine einfache Predigt, so eine 30-Minuten-Predigt, 50 Stellen. Meine, das war schon beeindruckend. Also er hat wirklich eine Fähigkeit gehabt, aus dem Alten Testament viel herauszuholen, wo ich viel Mühe hatte, das dann gut nachzuvollziehen. Das ist nur mal, aber das ist nur eine Anekdote an dieser Stelle. Tatsächlich handelt es sich um eine sehr interessante Formulierung, die auch in den Übersetzungen sehr interessant ist. Und ein kleiner Kniff, den auch Kohlbrügge in seiner Rückschau hier angewendet hat, um das zu beurteilen, ist, sich ein bisschen mehr mit diesem Wort Aufgang zu beschäftigen. Und dieses Wort kommt tatsächlich in der Bibel in unterschiedlicher Art und Weise öfter vor. Zum Beispiel im Propheten Sacharja, zum Beispiel in Jeremia, zum Beispiel in Jesaja. Natürlich nicht griechisch, sondern man muss dann griechische Rückübersetzung nehmen, um dann dieses Wort zu verfolgen und zu schauen, wo und wie wurde das denn gleich verwendet. Tatsächlich könnten wir dieses Wort Aufgang, wenn wir mal einen langen Weg ein bisschen abkürzen, auch mit sowas übersetzen wie Spross. Leuchtet jetzt vielleicht die Weihnachtskerze? Ja. Also von diesem Spross gibt es ja doch tatsächlich mehr, auch was wir im Alten Testament lesen, gerade bei Jesaja, in der wir von diesem Spross, Jesaja 11, vielleicht die klassischste Stelle hören. Aber dieser Spross ist ja auch nicht unbedingt so eine Formulierung, die wir jeden Tag benutzen. Wir reden auch nicht von so viel Sprossen. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre neben Aufgang zum Beispiel auch Sonnenaufgang. Jetzt wird es ganz spannend. Was kann damit gemeint sein? Hier der Sonnenaufgang aus der Höhe, ja? Oder diese Morgendämmerung. Auf Englisch sehr viel benutzt Dawn, ja? Hier in den Kommentaren. Also dieses Aufgehen der Sonne, das hineinleuchtet in diese Dunkelheit. Und da haben wir es wieder, dieses Dunkelheit und dieses Licht. Da kommt das erste Mal Licht in den Tag. Wie beschreiben wir das? Welches Wort nehmen wir dafür? Diesen Sonnenaufgang und diesen Aufgang. Also das sind hier die Konnotationen, die wir in diesem Wort haben. Das sind diese Linien auch aus dem Alten Testament, die sich hier in diesem Wort finden. Einmal der Spross aus dem Stumpf, das Abgehauene, das groß wird und wächst. Einmal dieses Licht, das in die Dunkelheit kommt und das aufgeht, das diesen Aufgang, diesen Sonnenaufgang darstellt. Das ist das, was tatsächlich hier sprachlich ausgedrückt werden soll. Uns hat besucht der Aufgang aus der Höhe. Wer so ein bisschen poetischer ist, der merkt sich den Sonnenaufgang. So ein bisschen theologischer mit dem Spross kommt man ganz, ganz toll weiter. Also das ist dieser eine Aspekt, den ich unbedingt nochmal hier in diesem Vers uns mitgeben wollte, damit wir vielleicht mit dieser Formulierung, wenn wir das nächste Mal lesen, sagen, ah, da ist wieder dieses Licht, da ist wieder diese Hoffnung in diesem Land, das untergegangen ist, so als Thema in Jesaja, wo immer wieder dieser Spross dafür angegeben wird, in Jeremia in ähnlicher Art und Weise. Also die Übersetzung wäre möglich und die Bedeutung liegt tatsächlich hier an dieser Stelle drin. Ja, in Vers 79 noch eine kleine Vertiefung über die Aussagen zu der Finsternis und zu dem Schatten. Ich habe uns ja schon so ein bisschen hingeführt und so eine kleine Abrundung und kleiner Abschluss soll nochmal ein kleiner Blick in das Johannesevangelium sein. Vielleicht können wir kurz zusammen nochmal aus Johannes 1 einfach diese ganz typischen Verse über dieses Licht, das in die Dunkelheit kommt, lesen. Hier ist uns einfach den Beginn des Johannesevangeliums aus Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jedem Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Nur mal ganz kurz diese Verbindung, wie Johannes dieses Thema aufgreift. In sehr interessanter Weise, auch wieder in einer Dichte, die uns total umhaut, das ist klar. Johannes beginnt sogar sein Evangelium so. Das ist das, was er ganz vorne anstellt. Die ersten Verse, die ersten Worte, die wir von ihm lesen. Er bezeichnet diesen Johannes sogar als Verkündiger des Lichts. Eine unglaubliche Aussage. Wenn das ein Titel wäre für irgendjemand, der leben würde und wir würden das hören, ist ein Verkündiger des Lichts, das wäre das Unglaublichste, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. So wie er verstanden hat, dass dieser Johannes eben verkündigt von dem Licht, das in die Finsternis hineinkommt. Genau das Thema haben wir auch. Der Mensch im Todesschatten, gefangen in seinen Sünden, in der Finsternis, in seinem Verlorensein, im Tod, ja, aus dem er herausgerettet werden muss. Und Johannes ist der Verkündiger des Lichts. Der, von dem Zacharias hier redet, ist der Verkündiger des Lichts. Und der Verkündiger des Lichts hat ein Ziel in seiner Verkündigung: um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. Und das soll der letzte Gedanke für heute sein: der Weg des Friedens. Gemeint mit dem Weg des Friedens ist der Weg des Heils, also unser Weg als Christen. Unser Christenleben mündet in der Zukunft, keiner weiß wann, in ein Leben mit Christus im Himmel ein. Und unser Leben endet durch unseren natürlichen Tod oder wenn Christus vorher kommt, durch das zweite Kommen Christi. Also wenn wir in all diesen Versen bisher diesen Glanz des ersten Kommens bereits erfasst haben, dann ist dieser Abschluss vielleicht der Blick darauf, dass es auch noch einen Glanz des zweiten Kommens geben wird. Gott leitet und führt uns auf unserem Weg bis zur Wiederkunft seines Sohnes. Das ist der Weg, den wir beschreiten, hin zur Wiederkunft seines Sohnes. Und beäugen wir das durchaus mal kritisch, vielleicht jeder für sich selbst. Wie präsent ist uns eigentlich das zweite Kommen Christi? Oder vielleicht eine weihnachtskritische Frage an der Stelle. Wie viel lenkt uns die Beschäftigung mit dem ersten Kommen, mit Advent und Weihnacht, davon ab, uns zu überlegen, dass es ein zweites Kommen geben wird? Das ist nur eine Frage. Aber ist uns eigentlich klar, dass wir in einer Zeit leben, die geprägt ist von der Wiederkunft Christi, dass unser Leben ausgerichtet ist auf das, dass er wiederkommen wird? Also es gibt sozusagen noch einen echten Advent, in dem wir auch leben. Das ist die Vorbereitung und die Erwartung dessen, der aus dem Himmel kommen wird, um seine Kinder zu holen. Das ist tatsächlich unsere Zeit, die Zeit des Wartens auf das Wiederkommen. Auch ein wichtiges Thema. Und beachten wir bitte kritisch, selbstkritisch, dass das Volk damals ziemlich blind an Jesus vorbeiging, als Jesus auf der Erde lebte, in seinem ersten Kommen. Keiner wollte wirklich Christus erkennen. Man hat so ein bisschen mit ihm, sag mal, ketzerisch gespielt, verbal gespielt, aber so richtig beschäftigen wollte man sich doch nicht mit ihm. Nachher ist es dann in Hass umgeschlagen, aber eigentlich besser weg mit ihm. Nichts damit zu tun haben. Vielleicht ist es heute manchmal auch so, dass uns das zweite Kommen irgendwie so unnahbar ist. Ja? Wir wissen, da kommt Christus und wir verdrängen Sachen vielleicht und denken, naja, das Thema ist nicht wichtig. Bis zu diesem Punkt, dass uns der Heilige Geist eben immer wieder an Stellen doch darauf hinweist und uns auch darauf hinweist, dass wir, wie sollen wir eigentlich mit diesem zweiten Kommen umgehen? Wir sollen es lieben. Wir sollen es wertschätzen. Wir sollen es sogar herbeiwünschen, dass Christus bald wiederkommt. Das darf uns durchaus prägen und ich möchte damit abschließen mit diesem Gedanken, dass wir auch diese Hoffnung und diese Freude darauf mitnehmen, dass der, der zum Heil wurde, für uns wiederkommen wird, um uns in seine Gemeinschaft zu nehmen. Als höchstes Ziel, als Vollendung unseres Lebens und als diesen Weg des Friedens, auf dem wir gehen, hin zu ihm, in die Gemeinschaft mit Christus. Amen.